Gott ist Liebe und Gott wird richten. Wie passt beides zueinander? Zunächst einige Bibelverse über die Liebe Gottes. Wir lesen in Jesaja 49, Vers 15: Wenn auch eine Frau ihres Kindes vergäße, so dass sie sich nicht erbarmte über die Frucht ihres Leibes, so will ich dein doch nicht vergessen. Gott behauptet also, dass seine Liebe größer ist als die Liebe einer Mutter zu ihrem Kinde. Epheser 2, Vers 4: Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in dem Vergehungen tot waren. Und dann bis hin zu der kurzen Formulierung aus 1. Johannes 4, Vers 16: Gott ist Liebe. Zum Gericht will ich nur eine Stelle zitieren, da wir ja schon zwei gehört haben. Apostelgeschichte 19, Vers 31: Gott hat einen Tag gesetzt, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dann noch ein Wort aus dem zweiten Buche Mose, Kapitel 34. Da wird uns beides von Gott gesagt: Seine Güte wird genannt und auch seine Heiligkeit, die zum Gericht führt. 2. Mose 34, Vers 6: Und Jahwe ging vor Moses Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an Kindern und Kindeskindern, am dritten und am vierten Gliede. Hier wird uns schon gesagt, dass die Güte Gottes weit größer ist als seine Vergeltung. Er erweist Güte auf Tausende hin und straft die Sünden der Väter nur bis zum dritten und vierten Glied. Das ist die Situation, die die Bibel uns zeigt. Viele Menschen sind nun der Auffassung, wenn Gott Liebe ist, dann dürfte er doch nicht richten. Sie sind der Auffassung, dass die Liebe das Richten ausschließt. Ich will einmal einen Mann zitieren, der das ganz klar so gesagt hat. Der Mann war Heinrich Heine. Er führte ein sehr ausschweifendes Leben und er wurde einmal von einem Mann gefragt: Wie glauben Sie denn, mit Ihrem Leben vor Gott bestehen zu können? Da hat Heine ganz kurz gesagt: Gott wird mir vergeben. Da hat der Mann gefragt: Wie kommen Sie denn darauf? Nun, hat er gesagt, das ist sein Beruf. Das ist eine unsinnige Ansicht. Wir werden immer Schiffbruch erleiden, wenn wir versuchen, uns eine Vorstellung von Gott selbst zu machen. Das können wir gar nicht. Wir sind auf Offenbarung angewiesen und die finden wir in seinem Wort. Wenn wir uns an sein Wort halten, können wir eine klare, richtige Vorstellung von Gott gewinnen, sonst nicht. Ich will nun eins hervorheben, worin Gott ganz anders ist als wir. Ich brauche ein Wort, das nicht in der Bibel steht, aber ich glaube, ich kann es genügend erklären. Gott ist kompromisslos. Unser menschliches Leben besteht aus Kompromissen. Wenn jemand etwas kaufen möchte, sagen wir mal einen teuren Teppich für sein neues Wohnzimmer, dann sucht er sorgfältig mit dem Bemühen, etwas möglichst Schönes für möglichst wenig Geld zu finden. Kompromiss. Die berühmten Tarifpartner kommen zusammen verhandeln lange. Die eine Gruppe bietet 1,5%, die andere 6%. Sie treffen sich irgendwo, Kompromiss. Ebenso machen die es in der Politik, bei der EG, immer Kompromiss. Ich kannte vor Jahren einen jungen Mann, der in einem Reisebüro arbeitete. Er war sehr tüchtig, aber er hatte einen Fehler. Alle 14 Tage betrank er sich sinnlos. Sein Chef war wütend, wenn er fehlte. Er erklärte ihm, wenn das noch einmal passiert, schmeiße ich sie raus. Dachte aber nicht dran, ihn rauszuschmeißen, denn der junge Mann war der beste Verkäufer, den er je gehabt hatte. Und er sagte uns, wenn einer zu dem kommt, der geht nie raus, ohne unterschrieben zu haben. Und so einen Mann schmeißt man nicht raus, auch wenn er trinkt, Kompromiss. Wir Menschen kennen keine absoluten Werte. Das sieht man deutlich an unseren Gesetzen. Die werden dauernd erneuert. Was vor 30 Jahren noch strafrechtlich verfolgt wurde, etwa Kuppelei, wird heute nur mit einem milden Lächeln bedacht. Andere Dinge, die vor 30, 40 Jahren erlaubt waren, etwa mit 3% Alkohol ein Auto steuern, ich habe das selbst vor Gericht erlebt, dass ein vollkommen Betrunkener noch in aller Ruhe erzählte, wie er mit dem Auto gefahren war, die sind heute ein Vergehen. Wir passen uns immer an Kompromisse. Warum? Weil wir schwach sind, weil wir arm sind. Wir können nie einen geraden Weg gehen. Wir schlängeln uns wie eine Straße im gebirgigen Gelände. Ganz anders ist Gott. Gott ist allmächtig, er ist allwissend, er handelt nur nach seinen Grundsätzen. Gott ist ewig, er ändert sich auch nicht. Und das ist für uns schwer zu verstehen. Wir leben unter lauter Kompromissen, machen sie auch dauernd, und wir haben es mit einem zu tun, der nie einen einzigen Kompromiss machen kann. Ich will ein Wort über Gottes Gerechtigkeit zitieren. Sprüche 17, Vers 15. Wer den Gesetzlosen rechtfertigt und den Gerechten verdammt, sie alle beide sind Gott ein Greuel. Oder wir lesen von Gott, Gott aber, der nicht lügen kann. Es wird uns nicht nur gesagt, dass Gott nicht lügt, das kann er überhaupt nicht, ist seinem Wesen nach unmöglich. Ich will ein Wort aus 5. Mose 32 lesen, das uns sagt, wie Gott ist. Ein Wort, das Mose am Ende seines langen Lebens, das er mit Gott geführt hatte, gesprochen hat. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und Sonder trug, gerecht und gerade ist er. Und nun sieht dieser Gott alles Unrecht auf unserer Erde. Denken wir an die Kriege. Zugegeben, es kann einmal ein Volk einen reinen Verteidigungskrieg führen, den man ihm nicht anlasten kann. Aber dann ist die Schuld des anderen Volkes umso größer und klarer. Denken wir an Diktatoren, wie maßlos und brutal sie ihre Macht ausnutzen. Denken wir aber auch an das Privatleben, wie mancher Mann tyrannisiert seine Familie, enttäuscht seine Frau, wie mancher Geschäftspartner oder Geschäftsmann betrügt seinen Partner. Und da sagt uns die Bibel, dass Gott richten wird. Und Gott geht so weit mit seiner Zusage des Richtens, dass er uns, den Seinen, sagt, wir sollten uns nicht rächen. Ich will dazu ein Wort aus Römer 12, Vers 19 lesen. Rächet nie euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn. Warum denn? Weil das nicht so schlimm ist, was die anderen machen? Oh nein, oh nein. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also Gott weiß sich verantwortlich für das Recht. Wir müssen einmal versuchen, uns in seine Stellung hinein zu versetzen. Gott wird genannt der Richter aller in Hebräer 12 und in 1. Mose 18 der Richter der ganzen Erde. Und nun sagt uns die Bibel, nicht, dass Gott auch Liebe ist, sondern dass Gott gleichzeitig Liebe ist. Vollkommen heilig in seiner Gerechtigkeit ist er doch auch Liebe. Wenn da steht, Gott ist Liebe, so ist das viel mehr, als wenn da stände, Gott übt Liebe. Der grausamste Mafia-Boss, der vielleicht schon einige Gegner umgelegt hat, der mag mit seinen Kindern außerordentlich zärtlich umgehen. Das kriegt bei uns der größte Schurke fertig. Der hat auch noch irgendjemanden, den er liebt. Aber von Gott heißt es, er ist Liebe. Wenn wir ihn durchforschen könnten, bis in sein Innerstes, Gott ist Liebe, wir fänden nichts anderes. Und nun hat dieser Gott es mit uns Menschen zu tun und er erträgt uns ungeachtet unseres furchtbaren Verhaltens. Wir Menschen bestreiten Gott die Existenz. Es gibt ja Leute, die ganz klar sagen, es gibt keinen Gott. Man muss sich das einmal vorstellen, das Geschöpf, das vom Schöpfer geschaffen ist, das bestreitet dem Ewigen, dem Schöpfer, die Existenz. Das ist viel mehr als Wahnsinn. Der Mensch setzt sich über Gottes Gebote hinweg. Gott gebraucht dafür den Ausdruck, sie verachten mich. Der Mensch glaubt Gottes Verheißungen nicht und fordert Beweise. Der Herr Jesus hat von Gott gesagt, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte. Wenn der uns so behandelte, wie wir ihn behandeln, dann wäre keiner mehr lange am Leben. Und nun müssen wir Folgendes wissen. Gott ist Gerechtigkeit und Liebe. Er ist beides ganz, er ist beides gleichzeitig, er ist beides immer und er ist nie das eine auf Kosten des anderen. Das kann er nur sein, weil er allmächtig ist, völlig kompromisslos. Und da hinein ist das Verhalten des Menschen gekommen. Jetzt müssen wir uns daran erinnern, wer der Mensch in den Augen Gottes ist. In den ersten Kapiteln der Bibel lesen wir, wie Gott geschaffen hat. Und von fast allem heißt es, Gott sprach und es war. Nicht vom Menschen. Vom Menschen wird uns gesagt, dass Gott sagt, lasset uns Menschen machen. Da hat eine Beratung stattgefunden. Dann hat Gott den Leib des Menschen geformt. Dass wir so sind, wie wir sind, ist nur deshalb, weil Gott uns so geformt hat. Dann hat er den Odem des Lebens in unsere Nase geblasen. Und es heißt, so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und es wird vom Menschen gesagt, dass er erschaffen ist, im Bilde Gottes. Und das wurde gleich zweimal gesagt. So hat Gott den Menschen außerordentlich sorgfältig geschaffen. Und Gott liebt diesen Menschen. Und Gott hatte mit dem Menschen etwas ganz Großes vor. Und dann ist dieser Mensch bei der ersten Erprobung zum Feinde Gottes übergelaufen. Der Teufel ist der erklärte Feind Gottes. Der Teufel hat nicht die geringste Hoffnung darauf, Vergebung zu finden. Wir finden von den Engeln des Teufels, dass uns gesagt wird, 2. Petrus 2, Vers 4, Gott hat Engel, welche gesündigt hatten, nicht verschont, sondern in den tiefsten Abgrund hinabgestürzt, Ketten der Finsternis überliefert und bewahrt sie so auf zum Gericht. Das sind Aussagen, von denen kann ich kein Wort erklären. Ich kann mir keinen Abgrund vorstellen, in den man einen Engel stürzen kann. Er ist ja ein Geistwesen. Ich weiß auch nicht, was Ketten der Finsternis sind. Ich weiß aber, dass aus diesen Worten tiefste Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung spricht. Das ist die Stellung des Teufels, der radikale Gegner Gottes, und zu dem ist der Mensch übergelaufen. Der Mensch verdarb Gottes herrliche Schöpfung. Als Gott die Schöpfung vollendet hatte, hat er sie besehen und gesagt, alles ist sehr gut. Jetzt müssen wir einmal an den denken, der die Sterne gemacht hat, der die Atome gemacht hat, der diese Wunderwelt gemacht hat, von der unsere Wissenschaftler immer wieder ein neues Stück enthüllen, ehe der das Urteil fällt, sehr gut, da muss schon etwas sein. Und aus dieser Welt hat der Mensch ein Jammertal gemacht. Ein Raum, in dem die Menschen sich mühsam halten, in dem einer des anderen Last ist. Wie der französische Philosoph Sartre so schön gesagt hat, die Hölle, das sind die anderen. Und damit hat er recht, die immer da sind, uns das Leben schwer zu machen. Und der Mensch weiß heute nicht einmal mehr, wozu er lebt. Und da hat Gott eingegriffen und hat gesagt, diese Gruppe darf nicht ewig leben. Er hatte ihnen ja gesagt, des Tages, da du davon isst, wirst du gewisslich sterben. Und dann hat er sie hinausgetrieben aus dem Garten Eden, damit sie auf keinen Fall vom Baum des Lebens essen und ihr Elend verewigten. Und nun stand Gottes Liebe vor einem außerordentlichen Problem. Gott liebt uns Menschen und Gott kann Unrecht nicht durchgehen lassen. Und da hat er einen Weg gefunden, uns zu retten. Ein Weg, der ganz auf seine eigenen Kosten ging. Und jetzt muss ich einmal etwas sagen, was manchen ein wenig erschrecken wird, aber ich werde es nachher wieder klar machen. Sünde kann nicht vergeben werden. Geht nicht. Sünde vergeben ist nicht mehr Gerechtigkeit. Und Gott ist vollkommene Gerechtigkeit. Sünde kann nicht vergeben werden. Sünde muss gesühnt werden. Und das hat Gott in seinem Sohn getan. Ich will aber einmal zeigen, wie unsinnig der Gedanke ist, von Gott zu erwarten, dass er nicht richtet, sondern dass er sagt, Schwamm drüber. Eine erdachte Begebenheit. Nehmen wir an, in einer Kleinstadt ist ein kleines Mädchen, 8 Jahre alt, umgebracht worden. Nach 2 Tagen hat man den Täter, er ist geständig. 3 Monate darauf findet in der Kreisstadt sein Prozess statt. Der Staatsanwalt trägt seine Sachen vor, der Täter ist geständig, bedauert zutiefst, was er getan hat, und jetzt kommt der Richter. Der Richter sagt, sie haben ein schreckliches Verbrechen begangen, ein Leben vernichtet, eine Familie in Trauer gestürzt. Ich muss sie verurteilen, aber bestrafen werde ich sie nicht. Sie sind ja geständig und bedauern, was sie getan haben. Tumult im Gerichtssaal, Ruhe, sonst räume ich den Saal. Der Richter fährt fort, sie bekommen einen neuen Namen, einen neuen Pass und sie können in einer anderen Stadt ein neues Leben beginnen. Jetzt ist der Tumult natürlich nicht mehr zu stoppen. Warum erwarten wir eigentlich von Gott, dass er das tut? Ich kann es euch sagen. Weil wir haargenau eins sind mit dem Verbrecher. darum. Das ist der einzige Grund. Und dann hört jede Gerechtigkeit auf, wenn es um unsere eigene Position geht. Dann erwarten wir von dem Heiligen und Großen, dass er Recht für Unrecht erklärt, damit wir so bleiben können, wie wir sind, so bestehen können, wie wir sind. Und den Weg ist Gott nicht gegangen, den konnte er nicht gehen. Jetzt geht es um die Frage, was ist mit Gottes Liebe? Gott in seiner Liebe hat einen Weg ersonnen, den kein Mensch hätte erdenken können. Und darum finden wir im Hebräerbrief sogar die eigenartige Formulierung, er hat eine ewige Erlösung erfunden. Ja, die Erlösung ist wirklich eine Erfindung Gottes. Und in 2. Korinther 5, Vers 19 steht ein Wort, das viele Übersetzer nicht einmal auszuschreiben wagen. Da steht, Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Und viele schreiben stattdessen, Gott hat in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt. Das war, das bringen sie nicht aufs Papier. Aber so steht es im Urtext. Der Sohn Gottes wurde Mensch und er offenbarte uns Gott. In Johannes 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wir haben also eine Offenbarung von erster Qualität. Wer könnte dem Vater besser offenbaren als der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist? Und er hat uns in uns geoffenbart, voller Gnade und Wahrheit. Und nun war der Sohn Gottes auf unserer Erde und er hat 3 Jahre lang gelehrt. Die Menschen haben gestaunt, wenn er sprach. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch, war ihr Urteil. Und doch sind sie ihm nicht gefolgt, doch haben sie ihn abgelehnt, doch haben sie ihn schließlich gekreuzigt. Der Mensch ist der Feind Gottes und bleibt der Feind Gottes, bis er überwältigt wird von der Größe seiner Schuld und bis er hinfindet zu Jesus Christus. Jesus Christus wurde durch sein Leiden und Sterben das Lamm Gottes. So wird es uns ja in Johannes 1, Vers 29 gesagt. Johannes der Täufer hatte die Aufgabe, den Herrn Jesus vorzustellen, und er hätte sehr viel sagen können. Lauter wichtige Sachen. Er hätte sagen können, hier kommt der größte Lehrer, der je auf dieser Erde war. Wäre richtig gewesen, hat er nicht gesagt. Er hätte sagen können, hier kommt der einzig vollkommene Mensch, der je die Erde betrat. Wäre richtig gewesen, hat er nicht gesagt. Er hätte sagen können, hier kommt der größte Prophet, gegen den alle Propheten des alten Bundes nur ein Schatten sind. Auch das hat er nicht gesagt. Er hat das Wichtigste gesagt. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Der Herr Jesus hat die Sünde weggenommen, nicht dadurch, dass er die Sünder für gerecht erklärte, sondern dadurch, dass er sie sühnte. Überlegen wir einmal, was das heißt, Sünde wegnehmen. Das können wir überhaupt nicht. Stellen wir uns einmal vor, ein Mann hat seine Frau erwürgt. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Termin. Er ist geständig. Er ist verzweifelt über das, was er getan hat. Jetzt kommt der Staatsanwalt. Was ich jetzt sage, gibt es nicht. Das sage ich nur mal als Argument deswegen. Und sagt zu dem Mann, Ihr Prozess ist abgesagt, der findet nicht statt. Sie können nach Hause gehen. Ihre Sünde ist weggetan worden. Dann sagt er, das gibt's doch nicht. Doch, sagt er, nein, an meinen Händen klebt Blut, das könnt ihr nicht wegtun. Merken wir, dass wir Menschen überhaupt keine Sünde wegtun können? Das Einzige, was wir wegtun können, sind finanzielle Schulden. Ja, da kann ein Reicher, wenn er will, einem Armen helfen. Aber Schuld, die können wir nie wegtun. Und Jesus Christus ist das Lamm Gottes geworden, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und die Bibel sagt uns, dass es für den, der ihm vertraut, so weit geht, dass wir kein Gewissen mehr von Sünden haben. Eine gewaltige Sache. Wir dürfen wissen, sobald wir Jesus Christus im Glauben angenommen haben als unseren Erretter, dass unsere Schuld wirklich gesühnt ist. Gott gab seinen Sohn, um uns zu erlösen. Immer wieder fragen Menschen, wie steht es um die Gerechtigkeit Gottes? Seht euch all das Unrecht an. Gott hat sich vorbehalten, erst am Ende zu richten. Wir lesen in Hebräer 9, es ist Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Vorher nicht. Vorher können wir uns benehmen wie die wilden Tiere. Gott greift nicht ein. Aber dann kommt der eine Tag. Der eine Tag. Ich muss manchmal daran denken, wie es bei einer Examensarbeit ist. Ich habe einige geschrieben in meinem Leben. Dann werden Blätter ausgeteilt. Die Aufgaben stehen an der Wandtafel. Man zückt seinen Füllhalter und alle lassen einen in Ruhe. Ich habe auch beim Militär einige Examensarbeiten geschrieben. Und die Vorgesetzten, die meist sehr grob waren, die gingen während des Examens sogar auf Zehenspitzen im Saal auf und ab, um uns nicht zu stören. Und in der Zeit konnte man wirklich machen, was man wollte. Man hätte Männchen auf das Blatt malen können, hätte dabei schreiben können, Kommissar ist Unsinn, all sowas. Kein Mensch hätte einen irgendwie gestört. Aber dann kommt der Augenblick, wo es heißt, fertig werden, Blätter abgeben, vergessen Sie nicht, Ihren Namen oben links. Und dann wurde eingesammelt. Und dann war es schlecht für den, der nichts Vernünftiges drauf hatte. Und so ist das mit uns. In aller Ruhe läuft das Leben dahin, auch das des Sünders, als ob es kein Gericht gäbe. Gottes Grundsatz, einmal sterben, dann das Gericht. Oder das andere Wort, Gott hat einen Tag gesetzt, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Da sehen wir, dass alle Einzelheiten festliegen. Wir wissen nicht wann, aber Gott hat den Tag bestimmt. Der liegt fest. Und der Umfang liegt fest. Er wird den Erdkreis richten. Und der Grundsatz liegt fest in Gerechtigkeit. Also keine mildernden Umstände in Gerechtigkeit. Und das Erschütternde, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat, eindeutig durch Jesus Christus, der heute noch unser Retter ist, der heute noch ruft, kommet her zu mir. Nun fragen Menschen, wo ist die Liebe Gottes? Warum lässt er alles Elend zu? Wenn wir das Neue Testament daraufhin sorgfältig lesen und Bibelverse suchen, in denen uns ausdrücklich gesagt wird, die Liebe Gottes zeigt sich darin, 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 dann finden wir vor allen Dingen drei Stellen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Beachten wir, da steht nicht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er alle Menschen 100 Jahre alt werden lässt, bei guter Gesundheit, hohem Einkommen, großem Familienglück und allgemeinem Ansehen. Steht da nicht. Manche von uns hätten das gern. Es steht aber nicht da. Da steht aber etwas viel Besseres. Er hat so sehr gelebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Bloß wir in unserer Kurzsichtigkeit, wir denken oft, ein schönes Leben sei wichtiger als das ewige Leben. Die zweite Stelle ist Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wieder kann ich die Frage stellen, worin zeigt sich die Liebe Gottes? Und die Antwort, darin, dass Christus für uns gestorben ist. Und der letzte Vers, 1. Johannes 4, Vers 8. Hierin ist die Liebe Gottes geoffenbart worden, dass Gott seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Also wenn wir fragen, worin zeigt sich die Liebe Gottes, so ist die Antwort sehr einfach, sehr klar, darin, dass er seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und jetzt stellen wir einmal einen Vergleich an. Nehmen wir an, Gott hätte unser Erdenleben schön und angenehm machen wollen. Er hätte alle Krankheiten verbannen wollen, alle sozialen Probleme lösen, alle Schwierigkeiten beseitigen. Nun, das hätte er doch durch einige Anordnungen, die er seinen Engeln gegeben hätte, erreichen können. Er hätte jedem Staatsmann einen beigegeben, der den zur Vernunft gebracht hätte und so fort und so fort. Es wäre für ihn kein Problem gewesen. Aber das andere, die Sünde der Welt wegnehmen, das konnte Gott nicht mit seiner Macht, das konnte er nicht mit seiner Weisheit, das hat buchstäblich in sein Herz hineingeschnitten. Und da zeigt sich die Liebe Gottes. Ich nehme es keinem ungläubigen Menschen übel, wenn er nicht weiß, dass Gott Liebe ist. Der kennt ja das große, wunderbare Geheimnis, das in Jesus Christus verborgen ist, nicht. Der weiß nicht, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um unsere Schuld zu sühnen. Der weiß nicht, wie der Vater gelitten hat, als er seinen Sohn nach Golgatha hinaufgehen sah. Wer Golgatha nicht verstanden hat, der weiß auch nichts von der Liebe Gottes. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn er sie bestreitet. Aber wer einmal erkannt hat, wer der Herr Jesus ist und was er für ihn getan hat, und wer dann diese Worte überdenkt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, der steht staunend und anbetend vor der Liebe Gottes. Und der kommt dann dahin, wo der Apostel Paulus war, als er Epheser 1 schrieb. Wir sollen sein zum Preise der Herrlichkeit der Gnade Gottes. Nicht nur der Gnade Gottes, sondern der Herrlichkeit der Gnade Gottes. Jesus Christus ist Gottes letztes Angebot. Wirklich sein letztes. Gott hat zunächst einmal die Menschen sich selbst überlassen. Wenn wir das aufmerksam lesen in der Bibel, so fällt uns auf, dass nachdem Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben waren, Gott ihnen kein einziges Gebot gab. Er überließ sie sich selbst. Sie versagten vollkommen und die erste Periode endete mit der Sintflut. Dann gab Gott den Menschen Herrschaft über den Menschen, indem er anordnete, dass der Mörder von Menschen hingerichtet werden sollte. Gott ließ auch Völker sich bilden und die Menschen fielen wieder von Gott ab und wurden Feinde Gottes. Und dann machte Gott einen weiteren Versuch mit einem Volk, mit den Israeliten, der außerordentlich sorgfältig sorgfältig und lange vorbereitete, denken wir daran, 400 Jahre in Ägypten, die er mit großer Macht in sein Land brachte, denen er das Gesetz gab, und auch die versagten vollständig. Und dann als letztes Mittel sandte Gott seinen Sohn. Und dazu will ich einige Worte aus dem Hebräerbrief lesen. Hebräer 1, Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet in seinem Sohne. Und das ist die größte und schönste Offenbarung, die Gott uns geschenkt hat. Und jetzt lese ich weiter aus dem zweiten Kapitel im Hebräerbrief. Deswegen wollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Hier muss man jedes Wort ernsthaft lesen. Warum ist die Errettung so groß? Weil sie uns so viel bringt. Sünder, die auf dem Weg ins Gericht sind, deren Urteil gar nicht anders lauten kann als Verdammnis, die finden Vergebung, die nimmt Gott an als seine geliebten Kinder. Das ist eine Errettung so groß, wie wir es uns kaum vorstellen können. Und es ist auch eine große Errettung, weil sie Gott so viel gekostet hat. Er konnte sie nicht herbeiführen durch einen Befehl. Er konnte sie nicht bewirken lassen durch seine Engel. Sein geliebter Sohn musste am Kreuz unsere Schuld sühnen. Und dann steht da ein ganz schlimmes Wort. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Bedenken wir doch einmal, was das heißt. Es wäre denkbar, dass jemand hier im Zelt wütend aufspränge und rief, damit habe ich nichts mehr zu tun, ich gehe nach Haus. Das brauchst du gar nicht zu tun. Es genügt, dass du die große Errettung vernachlässigst. Dass du zum Beispiel sagst, das ist gar nicht schlecht, was mir da gesagt wird. Nein, das will ich mir auch mal überlegen. Ich habe sogar vor, morgen Abend wiederzukommen. Du tust aber nichts. Du sagst nicht nein. Du sagst aber auch nicht ja. Du schiebst es hinaus. Du vernachlässigst die große Errettung. Und was sagt unser Text? Dann kommt ein Tag, an dem du versuchen wirst zu fliehen. Fliehen ist immer eine schlimme Sache. Und aus der Formulierung hier geht hervor, dass wir gar nicht fliehen können. Es ist ja eine rhetorische Frage. Die Antwort liegt in der Frage. Da wird gar keine Möglichkeit mehr sein, zu fliehen. Einmal wird jeder, der die Errettung vernachlässigt hat, versuchen und wünschen zu fliehen. Und es wird ganz unmöglich sein. Unsere Zeit läuft ab. Niemand weiß, wie lange er noch hat. Aber eins ist fest, für jeden kommt einmal der letzte Tag. Ich las einmal bei einem Freund an der Wand den Satz, dieser Tag ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Den Tag greifen wir alle an, den ersten vom Rest unseres Lebens. Und selbst die Jungen können nicht sicher sein, dass ihr Rest noch lange ist. Vergebung findest du nur bei Jesus Christus. Und nun muss ich etwas ganz Ernstes sagen. Die Frage, vor der ein Mensch in seiner Entscheidung steht, heißt nicht Himmel oder Hölle. Dann würden alle in den Himmel wollen. Es ist unvorstellbar, dass ein Mensch zwischen Himmel und Hölle wählen kann und Hölle wählt. Das tut keiner. Die Frage ist eine andere. Sie heißt, Nachfolge Jesu oder Liebe zur Sünde. Darum geht's. Und da ist Gott eisern. Wenn einer die Sünde vorzieht, ist ihm nicht zu helfen. Wir alle wissen, wofür der Herr Jesus steht. Er ist das Urbild der Wahrheit, der Gerechtigkeit, der Reinheit. Er ist der vollkommene Mensch, wie Gott ihn haben wollte. Und er fordert dich auf seine Seite zu treten. Und wenn du nicht kommst und nicht willst, so heißt das, du ziehst es vor, das Leben in der Sünde zu führen. Ich erinnere an Johannes 3, Vers 19. Das aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und nun stehst du vor der Wahl, willst du auf die Seite Jesu treten? Wenn du das verweigerst, kommt ein Tag, an dem du versuchen wirst zu fliehen, an dem es sich aber als unmöglich erweisen wird. Heute fordert der Herr dich noch auf. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Heute gilt noch das wunderbare Wort aus Hebräer 7, Vers 25. Daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Die Möglichkeit ist da, Frieden mit Gott zu finden. Die Bibel sagt uns das mit einer Sicherheit, an der überhaupt nicht gezweifelt werden kann. Denken wir an Römer 8, wo Paulus, nachdem er vorher einige Ausführungen gemacht hat, die Frage stellt, was sollen wir nun hierzu sagen, im Vers 32. Und dann fährt er fort, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Also ein Kind Gottes darf wissen, Gott ist für mich. Und dann sagt er weiter, Gott ist es, welcher rechtfertigt, wer ist der Verdammte? Dahin kann man kommen, wenn man sich auf die Seite Jesu stellt. Wen rechtfertigt denn Gott? Römer 3, Vers 26. Auf dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Und nun musst du wissen, was du tust. Du hast nur ein Leben. Und die meisten Menschen ziehen daraus den lächerlichen Schluss, sie wollten dieses Leben hier auf Erden recht nutzen. Ich rate dir zu einem ganz anderen Entschluss. Du hast nur ein Leben. Sieh, dass du es heil hinüberbringst in die Ewigkeit. Das allein zählt. Was musst du tun? Du kommst zum Herrn Jesus im Gebet. Ich will dir genau sagen, wie du das machst. Steht in der Bergpredigt. Wir sollen in unser Zimmer gehen und die Tür abschließen. Nun, das können wir ja. Und dann sollen wir niederknien. Und dann sollen wir den Namen des Herrn anrufen. Es steht ausdrücklich geschrieben, wer irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Also ruf seinen Namen an. Sag Herr Jesus oder Herr Jesus Christus. Und dann bekenn ihm deine Sünden. Es gibt viele Menschen, die können nicht Sünde bekennen. Wir haben schon einige gesagt, ja, ich bin ein Sünder, Sünder sind wir alle. Habe ich gesagt, können wir sofort aufhören. Sag dem Herrn, was du für einer bist. Ein richtiger, ein gemeiner, ein ganz hässlicher Sünder. Sag ihm das. Ich weiß von mir, dass es für mich keine andere Möglichkeit gab, als dass der Herr am Kreuz für mich starb. Er hat keinen anderen Weg gesehen, mir zu helfen. Bekenn ihm deine Sünden in allen Einzelheiten. Er kennt sie alle. Es geht darum, dass du sie aussprichst. Und dann nimm die Gnade dankbar für dich in Anspruch, die er uns bietet. Er freut sich, wenn du kommst. Die Frage ist, ob du kommst. Er wird dich nicht holen. Du musst kommen. Das sagen alle Bibelworte. Wenn du nicht kommst, ist keine Möglichkeit für dich. Aber wenn du kommst, nimmt er dich an.